Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio's Jamo Neu. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera an alle Tifosi, hier ist wieder Calcio Siamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barian, ich begrüße meine Serie A Experten René Steinhuber und 90-Plus-Kollege Manuel Behlert. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Servus.
Geht's euch gut nach diesem, ja, wie soll ich sagen, nach diesem dramatischen Saisonendsport, den ihr da gestern gesehen habt? Ich frag jetzt mal erstmal René, weil du ja als Milanista da auch emotional betroffen ist, während der Manuel das eher als, ja, ich würde mal sagen, objektiver Atalanta-Sympathisant beobachten konnte. Ne? Ist das richtig, wenn ich es so sage?
Ja, klar, kann man so sagen. Also ich habe es Atalanta auf jeden Fall gegönnt.
Okay, Atalanta-Sympathisant bin ich ja eigentlich auch. Also an dem soll es nicht liegen. Ja. Ich kann so viel sagen, ich war vorm Spiel ein bisschen Workout gemacht, war dann brausen und war dann nach dem Spiel, habe ich gefühlt ungefähr 3 Liter Wasser verloren, so Schweiß abgestoßen. Ja. So ist mir dann ungefähr gegangen, dann bin ich gleich wieder brausen gegangen und habe mir gedacht, ich weiß jetzt nicht, ob ich nasser bin vom Brausen oder vom Schweiß. So war ungefähr so mein Gemütszustand nach den 90 Minuten. Also sehr oft im Jahr würde ich das nicht aushalten.
Ja, das glaube ich dir. Ich bin gestern Abend, glaube ich, auch um 10 Jahre geältert, als ich dieses Drama da miterlebt habe. Wie war es bei dir, Manuel, als eher objektiver Beobachter?
Ja, es war eigentlich ziemlich unterhaltsam. Also es ging ja schon von vornherein relativ gut los. Also es hat auf jeden Fall, ich habe da auch so ein bisschen die Konferenz verfolgt bei The Zone und das ging recht flott los, als dann Milan geführt hat und Atalanta hinten lag und Inter recht früh nicht so viel gezeigt hat. Da habe ich schon gedacht, das kann sehr, sehr interessant werden, weil es ging ja im Abstiegskampf noch rund. Also das war insgesamt ja, ein runder Abend für mich. Also ich habe ja da eh keine besonderen Präferenzen in der Serie A, von daher ging es mir dann nur darum, Unterhaltung, möglichst viele Tabellenplatzwechsel zwischendurch und das habe ich ja alles soweit bekommen.
Ja, also ich muss schon sagen, das war gestern definitiv Werbung auch für die Serie A. Ich hatte auch einen Kumpel von mir dabei. Also ich gucke das immer mit einem Kumpel von mir, der ist auch Milan-Fan und interessiert sich für die Serie A. Und dann haben wir halt noch so einen Urdeutschen da sitzen, ne? Der so mit Serie A gar nichts anfangen kann. Und selbst der hat dann auch am Ende gesagt, ey, das war ein richtig, richtig geiler Saisonendspurt und hat ihm auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht. Ne? Also das hat er dann hinterher auch zugegeben. Und der guckt nicht mal ins England oder so. Der ist wirklich nur auf die Bundesliga und so fixiert. Und ich denke mal, in dem Punkt hat die Serie A sich auf jeden Fall teuer verkauft gestern Abend. Aber, ja, man muss sagen, es gab natürlich Fanlager, die hat es gefreut. Dann gab es Fanlager, die hat es weniger gefreut. Wo wir uns alle einig sind, wir gönnen es auf jeden Fall Atalanta Bergamo, dass sie zum ersten Mal in der Geschichte in die Champions League eingezogen sind. Und ja, also René, wenn wir ehrlich sind, sie haben es mehr als verdient, oder?
Ja, absolut. Wir haben ja schon gesagt, man muss sich das mal vorstellen, wenn die jetzt nach dem Coppa-Finale jetzt auch noch die Champions League verpatzt hätten, dann gäbe es wirklich keinen Fußballgott auf dieser Welt, wenn Bergamo dann da auch noch rausgeflogen wäre. Nach so einer Saison, nach so einer überragenden Saison, die sie gespielt haben, mit überragenden Leistungen, mit so dominanten Fußball und dann mit leeren Händen da zu stehen, man muss sich das mal vorstellen mit dem Budget, was Bergamo zur Verfügung hat, solche Leistungen abzuliefern und dann vor beiden Meilen dazu stehen, die gefühlt das 10-fache Budget von Bergamo alle beide haben. Also es ist beeindruckend, was Bergamo und vor allem Gasperini da auf die Beine gestellt haben und Hut ab, ich vergönne es der Mannschaft und wie gesagt, ich habe mich auch heuer selbst im Stadion vergewissern können von ihren Vorzügen. Die Fanszene dort ist phänomenal, auch unser Serie A-Koryphäe Kai Dippmann hat dies ja bestätigt. Er hat sogar gesagt, Bergamo hat die beste Fanszene in ganz Italien und er ist da wirklich der Experte schlechthin, was Fanszene in Italien betrifft. Und er hatte auf jeden Fall recht. Also es war mega beeindruckend. Es hat die ganze Stadt, die ganze Region dort hat was Großartiges geschaffen und ich bin absoluter Bergamo-Sympathisant, ja, geworden. Jetzt in den letzten Jahren und vor allem diese Saison hat es mir extrem angetan.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie war es bei dir, Manuel? Was hat dich bewogen, Sympathisant zu werden von Atalanta?
Ja, das ist so ein bisschen, ich schaue ja relativ viel Fußball und wenn ich irgendwo sehe, es steckt eine gute Idee dahinter, in irgendein System dahinter, das mir gefällt oder irgendwie das einfach auch aus verhältnismäßig begrenzten Mitteln mit guter Arbeit viel herausgeholt wird. Und es ist ja eine kontinuierliche Entwicklung bei Atalanta. Die haben ja nicht auf einmal an dieser Saison angefangen, gut Fußball zu spielen, sondern die spielen ja schon seit mehreren Jahren, sind sie auf dem aufsteigenden Ast und man merkt, dass da eine gewisse Systematik dahinter steckt, dass sie eine Idee haben, dass sie wissen, mit ihren Schlüsselspielern, die auch jetzt relativ erfahren sind, wie ein Papu Gomez, dass man da drumherum mit relativ ähnlichen Spielertypen und einem eigentlich verhältnismäßig kleinen Kader, da muss ich dann für die Champions League was tun, ja, genau die Mannschaft zusammenbauen kann, die man so braucht, um eine Idee zu verwirklichen. Und das finde ich, solche Entwicklungen finde ich immer ganz gut. Das kann auch in ein paar Jahren wieder abebben, wenn Atalanta irgendwann tatsächlich im Mittelfeld wieder verschwinden sollte. Es sind so Projekte, die ich dann einfach mitverfolge. Das galt jetzt in dieser Saison auch für Ajax zum
Ja,
Beispiel. Oder auch
ja.
in Spanien gab es auch relativ viele Teams mit Alavés, mit Getafe, die da überraschend guten Fußball, oder bei Getafe nicht, die haben eher ziemlich gebolzt, aber sind trotzdem fast in die Champions League gekommen. Das war auch interessant, das zu verfolgen. Also
Ja.
sowas ist dann doch immer ganz interessant.
Also was ich wirklich sehr beeindruckend finde, dass die ja auch jedes Jahr ihre Besten abgeben. Und also nicht nur, dass sie ein kleines Budget haben, sondern auch, dass sie die Besten verlieren und du merkst es nicht. Die werden trotzdem immer besser. Wenn man sich mal vor Augen hält, wen die alles abgegeben haben in den letzten Jahren. Ne? Alleine Milan hat ja schon mit Conti, mit Kessié
Kessié,
und
Caldara.
Caldara haben wir schon drei Leistungsträger, die so immens wichtig waren für Gasperinis System. Ne? Und also wenn wir uns jetzt zum Beispiel, gut, Caldara ist tot, seitdem er bei uns ist, ist er tot, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Conti anschauen, die Stärken, die der bei Atalanta hatte, dass er der torgefährlichste Rechtsverteidiger Europas war, hat er jetzt in unserem Trikot nicht abrufen können, ne? René.
Sorry, ich war gerade kurz abgelenkt.
Kein Problem.
Zu Conti auch. Bei Conti ist natürlich auch ähnliche Schwierigkeiten wie bei Caldara. Natürlich die immensen Verletzungen, die ihm da zuteil geworden sind, gleich zu Beginn. Es war natürlich für Milan in dem Fall sehr, sehr bitter mit Conti und mit Caldara, wenn man das so betrachten will. Conti ist ja über ein Jahr sogar ausgefallen. Aber ja, wie es Manuel zuerst schon angesprochen hat, Atalanta versteht es dann, um gewisse Spielertypen wie Papu Gomez dann etwas aufzubauen und die Spieler dann wieder gleichwertig zu ersetzen mit ähnlichen Spielertypen. Da muss man dann auch das Scouting von Bergamo hervorheben und den Sportdirektor, die es dann immer wieder schaffen, Spieler hervorzubringen, die auf einem ähnlichen Level sind und ja, dann wieder mit der Mannschaft gehen, das Niveau heben und kontinuierlich, Step by Step, sich dann sogar steigern.
Aber wir sind uns, denke ich mal, alle einig, wenn wir sagen, Hauptgarant für den Erfolg ist Trainer Giampiero Gasperini, Manuel.
Ja, absolut, absolut, absolut. Also das ist diese Entwicklung. Der wird natürlich, wenn er, als er übernommen hat, wird er einen Plan im Hinterkopf gehabt haben. So und so will ich irgendwann Fußball spielen mit der Mannschaft. Und das ist so das, was ich als Vision sehe. Und wenn ich Atalanta zu Hause sehe, die beginnen die Spiele ja, wenn sie in Normalform sind, eigentlich immer gleich. Also sie versuchen den Gegner komplett zu überrennen. Wie oft war es jetzt in dieser Saison der Fall, dass sie irgendwie nach einer Viertelstunde schon zwei Tore geschossen hatten zu Hause? Das kam nicht nur einmal und auch nicht nur zweimal vor. Also das ist schon, diese Wucht ist schon beeindruckend, die auch mit Zapata da vorne ist. Und das hat der Trainer auch. Der Trainer gibt der Mannschaft, denke ich, auch mit, dass sie ruhig auch Risiko gehen kann. Dass es auch verschmerzbar ist, wenn man auch mal ein Gegentor kassiert. Weil sie haben ja unfassbar viele Pflichtspieltore geschossen. Defensiv haben sie auch gute Einzelspieler. Es ist vielleicht gesamtmannschaftlich oder mannschaftstaktisch gesehen nicht ganz so ideal. Aber wo soll es denn auch herkommen, wie ihr schon gesagt habt? Andauernd gehen irgendwelche Leistungsträger. Gerade defensiv musst du eigentlich ein System über mehrere Jahre aufbauen, bis das hundertprozentig funktioniert. Dementsprechend macht er das überragend und ja, das ist der verdiente Lohn, dass er jetzt in die Champions League gekommen ist. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht zu viele Spieler im Sommer gehen, aber das könnte schwierig werden.
Ja, da sprichst du ein gutes Thema an, Manuel, weil zwei Spieler sollen sich ja schon mit dem Calcio Napoli einig sein. Zum einen Timothy Castagne und zum anderen Josip Iličić, René. Ja, was denkst du? Wird diese Truppe jetzt auseinanderfallen? Oder jetzt angesichts dessen, dass man sich für die Königsklasse qualifiziert hat, bleibt der Laden da zusammen?
Nee, ich denke nicht, dass alles zusammenbleibt. Gasperini hat das ja auch jetzt gestern angesprochen. Er hat sich nicht klar bekannt zu Bergamo,
ja.
Weil er gesagt hat, er will zuerst vom Präsidium wissen, ob sie dieselbe Idee nächstes Jahr haben. Und da ist natürlich ganz klar, was er meint. Er meint, ob sich Bergamo verstärkt, wenn sie in die Champions League einziehen und nicht die Leistungsträger verkauft. Das ist, denke ich, für ihn schon wichtig, denn man hat ja zum Beispiel in der deutschen Bundesliga bei Köln gesehen, wie die gefeiert haben, dass sie da europäisch spielen durften, und dann sind sie im Endeffekt in der nächsten Saison abgestiegen, weil sie den Kader nicht erweitert haben. Mhm. Die Doppelbelastung hat ihnen eher geschadet, und ich denke, das ist für Gasperini schon ein Thema, dass er da einen gut aufgestellten Kader haben möchte, auf beide Hochzeiten tanzen möchte. Und ja, Bergamo ist trotzdem ein Selling Club, ganz klar, so wie die Roma oder noch schlimmer vielleicht sogar. Natürlich haben sie jetzt Argumente dafür, dass gewisse Spieler bleiben, aber mich würde es nicht wundern, wenn dann der ein oder andere Spieler zu einem Top-Club wechselt. Iličić hat zwar gesagt im Interview, das meiste, was er hasst am Fußball, sind so Fantasy-Football und Aufwärmen.
Und Aufwärmen, genau, das habe ich auch gelesen, ja.
Aufwärmen hast du und Fantasy-Football, aber im Fantasy-Football hat er darauf angesprochen gemeint, der Transfer zu Neapel, der schon durch sein soll. Also, wie gesagt, in trockenen Tüchern, denke ich, ist nichts. Aber ich denke schon, dass sie sich da schwer tun. Jetzt zum Beispiel bei einem Zapata, wenn da ein Angebot kommt von 50 Millionen, dass sie dann sagen, no grazie. Glaube ich kaum. Tut mir da ein bisschen schwer, würde es Bergamo natürlich vergönnen, aber ich denke, sie werden wie jedes Jahr eher zwei, drei Leute verlieren, großer Namen, und werden sie dann wieder mit interessanten neuen Spielern holen.
Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Presi von La Dea gesagt, dass die im Sommer definitiv vorhaben, den Kader zu verstärken und es nicht beabsichtigen, Leistungsträger abzugeben. Ne? Die Frage ist natürlich, kann man ihn beim Wort nehmen oder ja, war es nur so gesagt, um gewisse Ablösesummen hochzuschrauben? Manuel, was denkst du?
Ja, das auf jeden Fall, sowas ist immer Taktik. Es gibt einen gewissen wirtschaftlichen Rahmen, den man haben wird. Der wird jetzt natürlich die Champions League Quali ein bisschen höher sein. Aber ansonsten ist Atalanta ja kein unglaublich reicher Club. Also das ist, wenn die jetzt den 5-6 Neuzugänge verpflichten wollen, um den Kader auch in der Breite zu verstärken, dann müssen sie fast schon entweder auf ihr überragendes Scouting bauen und tatsächlich Schnäppchen machen oder müssen tatsächlich einen von den Top-Leistungsträgern verkaufen, dann geht schon wieder die Frage los, wenn du einen verkaufst, wollen die anderen eventuell auch weg. Was hat das für Auswirkungen auch auf die Psyche der Spieler, wenn du denkst, okay, das ist der unser Schlüsselspieler, der geht jetzt, und dann kommen neue, die sich dann erst wieder im Team etablieren müssen, das hat auch wieder Auswirkungen auf die Hierarchie, also sowas ist immer ganz schwer. Das Beispiel Köln ist auch ziemlich gut, weil das auch eine Mannschaft war, die damals eine Saison ja ein bisschen... Das war noch nicht mal so wie bei Atalanta. Bei Atalanta ist es ja eine kontinuierliche Entwicklung. Köln hat unter Stöger einfach eine Saison auf extrem hohem Niveau gespielt, war unfassbar effizient, aber das waren sie vorher nicht, das waren sie nachher nicht. Ich denke schon, dass wenn Atalanta sich einigermaßen verstärken kann und ein paar Spielertypen holen kann, die auch den Abgängen irgendwie ähneln, dass man dann schon einen ähnlichen Fußball spielen kann, aber planbar ist das natürlich nicht, weil es immer wieder andere Individuen sind, die dann zusammenkommen. Also es ist schon eine schwierige Situation, aber klar, man sagt immer auf jeden Fall, die Spieler sollen bleiben, weil dann der potenzielle Interessent schon weiß, okay, wir sollten vielleicht doch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten.
Ja.
Ich kann die Spieler jetzt, was den Charakter angeht, also bei Papu Gomez mache ich mir ehrlich gesagt wenig Gedanken, dass der wechselt im Moment. Der hat so eine unfassbare Verbundenheit. Bei Zapata ist das schon wieder was ganz anderes. Also klar ist das seine erste Saison, wo er wirklich auf diesem Niveau trifft und so effizient ist, aber wer weiß, wenn dann nochmal die ganz großen Scheine kommen, da bin ich mir nicht sicher, ob er dann tatsächlich einen Wechsel auch von sich aus ablehnen würde.
Ja, also hast du definitiv recht. Ich denke auch, dass der Stadionausbau, weil die müssen ja ihr Stadion umbauen, für an der Champions League teilnehmen zu können, und da gehen ja auch nochmal Gelder verloren. Also ja, theoretisch gesehen kann es schon gut sein, dass sie da den einen oder anderen Leistungsträger abgeben. Und ich meine, Zapata ist mit Sicherheit der Mann, der ihnen am meisten Gelder garantieren kann. Ich meine, Stürmer, die werden ja häufig mit sehr hohen Ablösesummen gehandelt, und Ja, er ist jetzt, glaube ich, René mit 8, der ist 28 jetzt, ne, der Zapata. Oder täusche
Ja,
ich
es
mich?
ist 27, 28, ja.
27, 28, ist jetzt im besten Fußballeralter und ich denke schon, dass du 50 Mill für den verlangen kannst, ne? Wenn jetzt Borussia Dortmund da anklopft, wie sie es machen, wie ich jetzt gelesen habe. Wer war noch an Zapata interessiert? West Ham, glaube ich.
Ja, Inter hieß es auch mal eine Zeit lang, aber
Ja.
hat sich dann wieder ein bisschen zerschlagen. Ich denke schon, da werden mehrere Vereine noch ins Gespräch kommen, wenn sie ihre vielleicht Ziele nicht erreichen können am Transfermarkt, dann holen oft mal irgendwelche Mannschaften noch zum Rundumschlag aus und da kann vielleicht auch ein Zapata mal schnell mal nach England wechseln, denn Summen um 50 Millionen Euro, das kann ja in England mittlerweile jeder Mittelständler zahlen.
Ja, das stimmt.
Und
Traurig
ja.
aber wahr, ja. Gut.
Von dem her denke ich, vor allem bei Zapata ist es vermutlich die schwerste Aktie, diesen zu halten.
Aber wir beide haben ja schon Nachfolger für Zapata, ne? Ich sag nur
Genau.
Hashtag Lazio Rom, Panzer, der da meistens auf der
Caicedo.
Ersatzbank sitzt. Genau, Caicedo. Das wäre ohne Scheiß, den könnte ich mir gut vorstellen, so als Zapata-Ersatz. Kennst
Das
du den
wäre schon wieder
Manuel?
der richtige Move.
Ja klar, sind beide, es passt eigentlich schon, sind beide ziemlich wuchtig, beide physisch ziemlich gut und beide fußballerisch doch ein bisschen limitiert. Also bei manchen Ballernamen, auch bei Zapata, muss ich sagen, also da weiß man manchmal nicht, das kenne ich auch, bin ja Bayern-Fan, kenne ich auch von Thomas Müller, ist das jetzt Ballername oder ist das Torschuss? Da muss man manchmal schon überlegen, aber das ist so vom Spielertypus her schon wirklich nicht unähnlich.
Wobei ich beim Zapata ein ähnliches Phänomen wie bei Pippo Inzaghi beobachten konnte. Normalerweise, wie du sagst und wie wir auch schon gesehen haben, ist der Kolumbianer definitiv technisch limitiert. Aber wenn es um den ersten Kontakt geht und er kann dann direkt aufs Tor abziehen, dann hat er auf einmal plus 50% mehr Technik und der Ball klebt am Fuß. Ne? Bei Pippo Inzaghi war das auch so, wenn er beispielsweise mit dem Rücken zum Tor stand, er musste einen Ball annehmen, ist in ihm versprungen. Aber wehe, er konnte ein Tor schießen, dann hat er auf einmal Technik gehabt. Und dasselbe Phänomen konnte ich jetzt beim Zapata auch ein paar Mal beobachten, dass er einen schwierigen Ball mit dem ersten Kontakt so gut angenommen hat, dann direkt abziehen konnte. Ne? Also das ist manchmal mehr Kopfsache wie Talent, habe ich das Gefühl, in so Situationen. Ne? Gut, dann würde ich sagen, Jungs, lasst uns mal Atalanta zumachen. Und ja, dann würde ich sagen, wenden wir uns dem Tabellenvierten zu, Inter Mailand. Aber vorher machen wir noch eine kleine Pause, liebe Tifosi. Und dann machen wir weiter mit den Nerazzurri. Also bis gleich bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Podcast auf meinsportpodcast.de.
Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir machen weiter mit dem Tabellenvierten Inter Mailand, der es geschafft hat, in die Königsklasse einzuziehen mit einem 2:1 Sieg gegen den FC Empoli, der damit, ja, René, man muss schon sagen, leider abgestiegen ist, weil die Jungs haben sich gut verkauft im San Siro, ne?
Ja, spielerisch muss man dann schon sagen, sehr traurig, dass eine Mannschaft wie Empoli runtergehen muss, die so einen attraktiven Spielstil hat und sich da wirklich sehr, sehr teuer verkauft hat im San Siro. Wir haben ja Empoli vorige Woche schon genauer unter die Lupe genommen, welche großartigen Talente, dass sie da haben. Und auch diesmal war es wieder, ja, Traoré und Bennacer, die was mir extrem gut gefallen haben. Es war also beeindruckend, wie frech Empoli nach vorne spielt und dann auch noch so ein Leistungsträger wie Krunic, der nicht mal im Kader war, weil er angeschlagen war, konnte nicht mal spielen. Es war dann schon sehr, sehr bitter, was da der langjährige Co-Trainer von Spalletti da auf die Beine gestellt hat mit Empoli, der Andrea Zoli. Ja, schade um Empoli, muss ich sagen. Diese Mannschaft wird vollkommen auseinanderbrechen, meiner Meinung nach. Die haben denn die wirklich hochwertige, qualitativ hochwertige Spieler und die gehen nicht mit in die Serie B. Ich meine, es wäre auch Verschwendung, solche Talente dann da runtergehen zu sehen. Tut mir sehr leid für diesen Verein, aber so ist leider der Sport.
Manuel, würdest du unterschreiben, wenn man sagen würde, Inter hat sich wirklich in die Champions League reingezittert?
Ja, absolut. Also das war von Anfang an wirklich Nervosität pur. Also in der ersten Halbzeit war da, tatsächlich nicht viel zu sehen von Inter. Es war ein hektisches Spiel. Empoli hat das natürlich auch gut gemacht, aber man hat überhaupt nicht gemerkt, dass das Inter da irgendwie auf dem Champions-League-Platz steht. Spalletti hat dann noch reagiert und da hat es halt Keita gebracht. Der war ja dann noch relativ häufig involviert in der zweiten Halbzeit. Hat erst das Tor gemacht, dann gab es ja den verschossenen Elfmeter von Icardi. Da habe ich auch gedacht, das könnte vielleicht mental tatsächlich nochmal so einen kleinen Knacks geben. Und Empoli, muss man auch sagen, die haben das 1-1 natürlich herausragend rausgespielt haben. Und dann ging Inter noch in Führung. Empoli hatte auch noch eine Riesenchance am Ende. Das war Wahnsinn. Also Handanovic hat auch 2-3 Mal nicht nur sehr gut gehalten, sondern ich finde auch seine Strafraumbeherrschung immer ziemlich beeindruckend. Also er ist schon mit seinen langen Armen eine unfassbare Reichweite. Hat auch ein paar gefährliche Flanken rausgeholt und das war schon so wirklich krasse Nervosität, weil Inter auch wusste, wir spielen hier gegen Gegner, der am Ende auch nochmal Dampf macht, weil es eben für Empoli gegen Abstieg ging. Und B, Inter wusste natürlich auch, das spricht sich rum, dass Milan dann parallel geführt hat. Und dann hatte Inter ja die Riesenchance zum 3-1 durch den Konter. Und das ist eine der wirklich absurdesten Szenen, die ich wirklich seit langem im Fußball gesehen habe, als Keita in diesem Konter den Torhüter gefoult hat. Der Torwart war mit vorne und es gab einen Konter und alle Interspieler ungefähr sind schneller als der gegnerische Torhüter, der auch noch 70 Meter zum Tor zurücklegen muss. Und Keita zieht ihn an Trikot. Das habe ich noch nicht gesehen, sowas. Warum macht man sowas? Ich meine, das Tor war leer.
Also, das wird sein Geheimnis bleiben, glaube ich, warum man da den Dragowski am Trikot gezogen hat. Ich habe das auch gar nicht wahrgenommen, weil es ja nicht mal, er war ja nicht mehr in der Nähe des Balls. Ich glaube, das war im 10 Meter Umkreis um Brozovic, glaube ich, war's. War dieser Tormann nicht, ne?
Ja, der war, ich glaube, 15 Meter weiter hinten oder 15 Meter weiter in der Mitte. Das war unfassbar. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, ob der Torwart jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, den Sprint schlechthin hier anzieht. Und
Flash Gordon.
Ja, was einem da durch den Kopf geht. Ich meine, sowas macht man wahrscheinlich intuitiv, aber trotz allem. Das wäre dann der Knaller gewesen, wenn Empoli dann irgendwie danach nochmal so einen langen hohen Ball reinlöffelt und dann das Tor macht.
Das
wäre die Krönung gewesen.
Ja, also wie wir schon im Vorspann geredet haben, da meinte René schon, wenn Empoli das 2-2 macht, dann hätten die den auf jeden Fall aus der Stadt gejagt. Nach so einem dummen Foul, ne? Und Icardi gleich mit. Bitte?
Einreiseverbot, lebenslanges Einreiseverbot.
Ja, definitiv. Aber Icardi auch, nachdem der den Elfer schon verschossen hat, der auch wirklich schwach geschossen war. Und ich fand.
Icardi, glaube ich, hat ohnehin jetzt lebenslanges Einreiseverbot in Mailand. Also, ich glaube, das hat sich dann ab Juli auch erledigt.
Ey, das spürst du aber echt schon am Fernseher, ne? Diese negativen Vibrations, die da durch San Siro gehen, wenn dieser Icardi am Ball ist. Das spür ich bis nach Trier. Und er und seine Frau Wanda spüren anscheinend nichts davon, ne?
Was eine dunkle Aura. Unser 90-Plus-Kollege hätte nach dem Elfmeter gesagt, das habe ich schon beim Anlauf gesehen. Das sagt er bei jedem verschossenen Elfmeter, das habe ich schon beim Anlauf gesehen. Aber der lief wirklich schon so lustlos an. Also das war Elfmeter, mein Gott, selbst wenn der Torwart erst in die andere Ecke springt, dann hält er den noch wahrscheinlich, weil er so schlecht geschossen war.
Das ist absolut. Ich fand es auch vom Tormann schwach, dass er den Ball eigentlich nicht gestoppt hat. Also
das hätte er nicht gestoppt.
Eigentlich muss er ihn frecherweise einfach annehmen und dann glaubt dann auf, so ganz lässig, und schmeißt Nikadi noch ins Gesicht. So, ja, soll das? Was soll das? Willst du mich hier verändern?
Genau, ist das dein Ernst, Alter? Was ist los mit dir? Genau. Ja, er wollte es wahrscheinlich spektakulär machen. Er wollte es spektakulär machen, ne? Ja. Aber also die Wanda hat ja gesagt, ich habe auch gar keinen Bock, lange über dieses Thema zu reden. Nein, damit.
Ich auch nicht. Ich will von der Wanda nichts mehr hören, Alter.
Lass ich habe auch keinen Bock mehr auf sie, aber die darf ja an dieser Tiki-Taka-Sendung in Italien teilnehmen. Das ist unglaublich, die kommt ja auch jede Woche zu Wort und da haut sie immer noch einen raus, ne? Und was hat sie diesmal gesagt über den Icardi? Ah ja, dass die Fans es nicht zu schätzen wissen. Da hat sie, glaube ich, die Anzahl seiner Tore aufgezählt und das ist nichts mehr wert auf einmal und dieser Mann brennt für dieses Trikot und da ist mir die Kotze hochgekommen, ehrlich. Also Ja, scheiß drauf, lass uns nicht drüber reden. Ich wollte nur meinen Frust über diese Frau loswerden, obwohl ich nicht mal mit ihr verheiratet bin. Fuck die mich so hart ab, ne?
Deswegen. Die Frau hat insgesamt in unseren, keine Ahnung, 20, 25 Podcasts sicher schon, keine Ahnung, 4 Stunden Redezeit bei uns bekommen. Und ja, wir lassen es jetzt einfach dabei. Also ja, das, ja.
Wir müssen uns eigentlich so T-Shirt drücken mit Hashtag NoWandam anymore oder irgend sowas. Ne? Müssen wir eigentlich machen.
Ja, Alter, dann machen wir jetzt Merch. Was glaubst du, das geht durch die Decke?
Ja, gell? Stimmt, ja. Alter. Ja, du hast recht. Wir machen einfach einen miesen Merch jetzt daraus. Ja, Mann, das ist eine gute Idee. Ihr seid live dabei, wie eine Idee geboren wird für unseren Merch.
Den Link mache ich morgen dann rein.
Genau, genau. Ja, das ist geil, Alter. Das ist wirklich geil. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Das ist cool. Gut. Ja, machen wir aber mal weiter mit Inter. Also wir sind uns alle einig, sie haben eine Menge Schwein gehabt am Ende. Und ich sag euch, ich war kurz vorm Herz, Kaspar, weil als Milanista leidet man natürlich mit. Empoli hat sehr schöne Torchancen rausgespielt. Wie Manuel schon gesagt hat, Handanovic grandios gehalten. Deswegen tut's weh, dass die Azzurri Empolesi den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. Aber ich bin gespannt, ob Trainer Andrea Zoli da bleibt, weil ey, wer so einen Fußball spielen lässt, ne? Ey, der gehört einfach in die erste Liga, weil die haben, Inter hat ja, haben die beste Abwehr oder was war das? Oder war das die drittbeste Abwehr? Ich bin mir nicht mal ganz sicher, René, weißt du das?
Die beste haben sie nicht, aber Handanovic hat die meisten Clean Sheets der Saison mit 17 Stück. Ja. Also es war da schon der Hauptprotagonist, dass Inter da so stabil, ja, unter Anführungszeichen war da schon Handanovic, ja, denn eigentlich die Innenverteidiger sind da schon, ne, herumgeschwommen wie beim Freischwimmerschein in Österreich, da wo, ja, wo die kleinen Kinder herumplanschen.
Aber echt, Alter, definitiv.
Es war eher Handanovic, der, ja, absolut überragend, Weltklasse, individuelle Klasse, ne? Beim, ja, Stürmer sagst du, ja, er hat einen Unterschied ausgemacht mit einem Hattrick. Ja. Und in Wahrheit war es dieses Mal auch wieder Handanovic, wie sehr, sehr oft in dieser Saison. Also unvorstellbar, wenn der mal die Schuhe an den Nagel hängt, wenn sich der Inter aus dem Hut zaubern möchte, denn qualitativ steigst du da hundertprozentig ab. Also
eigentlich müssen die den heilig sprechen in Mailand nach so einer, ja, Leistung. Ne? Das steht mal fest. Aber Manuel, ich hab noch eine interessante Frage an dich. Und zwar wollte ich auf das Coaching von Andrea Zoli eingehen. Weil meiner Meinung nach, also ich fand, es war ein Fehler von ihm, direkt nach dem Ausgleich sich hinten reinzustellen, weil Inter war ja total verunsichert, ne? Und dann geht Andrea Zoli hin und spekuliert auf einen Unentschieden, holt das Risiko raus aus dem Spiel und lässt dadurch Inter wieder in die Partie kommen, ne? Weil er hätte eigentlich meiner Meinung nach den Moment einfach nutzen sollen, dass Inter die Hosen voll hatte und total paralysiert über den Platz gerannt ist. Diesen Moment hätte er eigentlich ausnutzen können und das hat er dann letzten Endes nicht.
Wie ja, ich hätte nach dem 1-1 wahrscheinlich gar nichts verändert erstmal. Ja. Weil das ist auch so eine mentale Geschichte, wenn du dann das Tempo wieder zurücknimmst, ne, und dich dann hinten reinstellst, das ist auch irgendwie immer so ein Hoffen, dass der Gegner dann eben nicht durchkommt, und wenn Inter ja wohl was auf dem Platz hat, dann ist es individuelle Klasse. Richtig. Die haben ja nicht nur einen Spieler, der auch mal aus der Distanz schießen kann, die haben kopfballstarke Spieler, und sich darauf zu verlassen, die Null zu halten, wenn du zwar eine vernünftige, oder dann im weiteren Verlauf die Null zu halten, wenn du zwar eine vernünftige Spielanlage hast, aber dann doch irgendwie, du bist ja irgendwie auf den Abstiegsplatz gekommen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du immer gut spielst und gut verteidigst und nur Pech hast, sondern auch, dass du eben in der Abwehr anfällig bist, dass du auch Fehler machst.
Ja.
Und gegen eine Intermannschaft, die dann auch von dir das Signal bekommt, wir sind mit dem 1-1 zufrieden, und wir hoffen vielleicht, dass noch irgendwie ein Konter vom Laster fällt. Das ist so ein ziemlich falsches Signal, finde ich. Das hat Inter dann auch die Chance gegeben, sich aus dem mentalen Tief wieder rauszuarbeiten. Will jetzt nicht sagen, dass Inter eine furiose Schlussphase gespielt hat. Das haben sie weiß Gott nicht. Aber sie haben dann wieder ein bisschen mehr Zutrauen in sich selbst bekommen. Und das hat dann eben im Endeffekt mit der vergebenen Riesenchance von Empoli den Unterschied gemacht. Auch noch Glück für Inter, muss man tatsächlich sagen, dass beim 2-1 dem Nainggolan der Ball vor den Fuß springt. Also der kann auf 2 Meter weiter, ja, links,
stimmt,
weiter, ja, nach links oder nach rechts springen, dann passiert, ja, nichts. Das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Das sind dann so Zufälle, aber natürlich ist, kann man schon so sagen, also das könnte das falsche Signal gewesen sein.
Ja, man hätte sich einfach wirklich auf die eigenen Stärken besinnen sollen, und die Stärke von Empoli ist definitiv, mit dem Ball zu spielen und nicht gegen den Ball. Und schade, wirklich. Also da tut mir leid für Andrea Zoli, aber René und ich, wir haben ihn schon öfters gelobt während der Saison. Ist für mich einfach ein überragender Trainer, wie der da die Interabwehr auseinander dekliniert hat, kannst du schon fast sagen. Mal sehen, wo sein Weg hinführen wird, weil er ja die meiste Zeit nur Assistenztrainer war und als Chefcoach eigentlich wenig Erfahrung hat, obwohl er, glaube ich, schon 61 ist, ne?
Schaut schon sehr verbraucht aus.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die 2 Jahre haben ihm zugesetzt, ne?
Ja. Aber
er hat Potenzial. Ich würde ihn gerne weiter in der Serie A sehen. Mal sehen, wo sein Weg hinführt, ne? Ah, aber, wie gesagt, die Champions League ist nun geschafft für die Nerazzurri. Deswegen, Manuel, was denkst du, wie geht's weiter jetzt bei Inter hinsichtlich der Trainerfrage? Da soll ja Conte in den Startlöchern stehen.
Ja, das halte ich auch für ziemlich fix. Also wenn man so die Quellenlage sieht, Sky Italia, alle, eigentlich alle mittlerweile reden davon, dass der bis Donnerstag fixiert ist, kriegt ja ein solides Gehalt, 12 Millionen im Jahr, da kann man schon mal für nach Mailand ziehen.
Schnäppchen,
ja. Das ist in Ordnung mit der Abfindung für Spalletti, die da noch bezahlt werden muss. Sagen wir es mal so, da sind die Champions League Einnahmen auch schon zum Teil verbraucht. Also
zum Teil ist gut, ja.
Ja, also das ist schon, da kommt eine ordentliche Summe auf
Inter. Da bleibt ja fast nichts mehr übrig, eigentlich. Ja,
wenn sie in der Gruppenphase rausgehen, dann war's.
Dann haben sie, ich kann euch natürlich, also ich kann, was heißt euch, ihr habt es ja nicht mit Inter, aber ich kann Inter natürlich Jerome Boateng empfehlen, der wird nämlich nicht besonders teuer sein, nachdem, was da jetzt wieder los war. Ich denke aber eigentlich, jetzt mal so grundsätzlich den Kader betrachtet, es konnte wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Hat ja bei Chelsea ganz oft eine Dreierkette gespielt und hat auch da relativ häufig, tatsächlich sogar auch in seiner Meistersaison mit Spielern gespielt. Da hat rechts vor der Dreierkette Victor Moses gespielt, der jetzt nicht gerade, also wenn du jetzt einen überragenden Rechtsverteidiger oder so nennen würdest, würde dir der nicht als erstes einfallen.
Aber
richtig in der Saison unter Conte einen unfassbaren Fußball gespielt. Also er schafft tatsächlich, der wird ja auch mit Inter in Verbindung gebracht zurzeit. Mhm. Ist noch nicht ganz so konkret, aber die wollen den wohl holen.
Jetzt check ich das erst. Du hast recht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was wollen die mit Victor Moses? Aber jetzt, wo du es erzählst, klar. Ja. Jetzt check ich es erst. Jetzt
verstehe ich. Swingback vor der Dreierkette perfekt eigentlich.
Stimmt,
und
ja.
Es gibt schon so ein paar Spielertypen im Inter-Kader, die auch zu Conte passen. Am ehesten Nachholbedarf wahrscheinlich dann in der Offensive, weil du dann der spielt halt oft auch ein 3-5-2, da muss man dann gucken, wie das im Sturm, da brauchst du einen wuchtigeren, präsenten Stürmer und einen, der so ein bisschen neben und hinterher und so. Mhm. Aber das könnte schon ganz spannend werden. Ich denke auch gerade in der Innenverteidigung, also mit De Vrij, mit Skriniar, mit Godin, ist da schon extrem viel Potenzial vorhanden, um mit Dreierkette zu spielen, und Boateng wäre ein Kandidat, also der wurde ja neulich auch mit Inter in Verbindung gebracht, das ist jetzt natürlich nicht so konkret wie jetzt andere Personalien, aber das als dominanter Aufbauspieler ist das schon noch ziemlich gut, und ich würde der ganzen Sache eigentlich eine gerne Chance geben, also ich finde.
Man merkt, Manuel macht jetzt ein bisschen Werbung, Manuel, wissen wir auch, ist Bayern-Fan, der möchte gerne das
Board. Er will den loswerden,
also,
ne?
Lieber Inter, Angehörigen, also der Manuel hätte jetzt einen günstigen Spieler von den Bayern und den müsst ihr unbedingt nehmen, denn der ist weniger zufrieden bei den Leistungen.
So, Manuel, du machst wunderschön Werbung, aber du kannst uns auch ehrlich sagen, hat der Boateng es noch drauf, um Inter stärker zu machen, oder ist er ausgebrannt?
Das ist schwer zu sagen, tatsächlich. Also der hat ja die Saison kaum gespielt, hat ja auch immer wieder irgendwelche Blessuren gehabt. Dinge im Aufbau verlernst du nicht. Also dass der mit Ball immer noch ein fantastischer Verteidiger ist, ist klar. Mhm. Ob man ihn jetzt irgendwie physisch und was die Spritzigkeit angeht, nochmal auf das Top-Niveau hieven kann, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber eine Dreierkette dürfte ihm natürlich entgegenkommen.
Ich habe ehrlich gesagt geglaubt, Boateng ist jetzt so ein Influencer geworden, so Bling-Bling und Videos.
Ja, ja.
Und ich
glaub, er saß auch bei der Meisterfeier mit dem Kopfhörer da drin.
Ja, ich war mal in der
Schule. Echt? Das habe ich gerade gesehen.
Ja, kein Scheiß, der hat die Kopfhörer aufgehabt.
Alter, unglaublich. Ja, der ist halt schon mehr in diesem Fashion-Ding unterwegs auch, ne? Oder mit Dr. Dre und den Kopfhörern habe ich auch irgendwas gesehen mal auf seinem Insta-Account. Also der macht schon viel nebenbei.
Da kommt mir wieder das Zitat von De Rossi von voriger Woche in den Sinn.
Also der Baseballschläger.
Gesagt, wenn ich Spieler sehe, die vor dem Spiel ein Video auf Instagram stellen, dann möchte ich ihnen mit dem Baseballschläger die Zähne ausschlagen. #Boateng. Lass mal vielleicht mal so.
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass Inter nicht auf die Idee kommt, De Rossi zu verpflichten, sonst könnte es da ein bisschen Ärger geben, ne? Mit Boateng. Aber ich habe gelesen heute, Manuel, dass auch Juve an Boateng dran sein soll. Na? Hast du das auch mitbekommen?
Habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber die brauchen ja auf jeden Fall Verteidiger. Also, ja. dass da jeder, der schon mal grundsätzlich auf dem Markt ist und irgendwie mal gut gegen Ball getreten hat, damit mit diesen Clubs in Verbindung gebracht wird, ist ja auch logisch. Also kann sich noch einen Moment hinziehen. Was für ein Wechsel spricht, ist, er ist halt recht günstig. Also ich denke nicht, dass der mehr als 15 bis 20 Millionen Euro kostet. Und da kann man sich das schon mal überlegen.
So, dann machen wir die Hinterkiste hier zu und wollen uns bei unserem Serie A-Experten Manuel Behlert nochmal bedanken, dass er die ersten beiden Vereine mit uns durchgesprochen hat. Du musst ja jetzt noch ein bisschen was für die Uni machen, Manuel, ne?
Jawohl, muss auch mal was schaffen.
Genau, und das geht natürlich vor. Die Uni geht vor, nicht so ein Serie A-Podcast, und den kriegen René und ich ja auch ohne dich weiter bis zum Ende. Aber vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Danke,
und,
Manuel.
Ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Ja, ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. So, liebe Tifosi, wir machen noch einmal eine kurze Pause und dann machen wir weiter mit dem AC Mailand. Denn bei den Rossoneri steht nun der Super-GAU an. Bis gleich nach der Pause bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit dem AC Mailand, der 3-2 gewonnen hat gegen Spal Ferrara. Also die Hausaufgaben wurden erledigt, aber man hat die benötigte Schützenhilfe leider nicht erhalten von der Konkurrenz. Und ja, letzten Endes sieht es bei Milan jetzt ziemlich dramatisch aus, wenn man jetzt mal sich die Finanzen vor Augen hält, weil die Champions League ja eingeplant war, René. Aber Milan-Boss Gazidis hat es jetzt weniger dramatisch beschrieben. Meinst du, die haben da irgendwie einen Plan B, um das Financial Fairplay zu umgehen, oder warum bleibt der Typ so locker?
Ja, Gazidis war eigentlich vollkommen entspannt danach. Ja. Und hat es auch so, jetzt sind wir das zweite Jahr hintereinander in der Euroleague. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Ziele am Transfermarkt verfolgen können. Und ja, also hat da keine großen negativen Einschnitte gesehen. Ich glaube, es wird auch keine großen geben. Also Elliot hätte ganz sicher die finanziellen Möglichkeiten, Milan da ordentlich zu füttern, jedes Jahr. Vermutlich mit mehreren Millionchen oder vielleicht sogar 100 Millionen. Aber es kann auch einen anderen Grund geben. Und zwar ist natürlich das hochspekulativ, aber wir wollen euch natürlich da auch dran teilhaben können. Das ist jetzt noch nicht so viel in den Medien gewesen und es war viel Übersetzen aus dem Italienischen, viel Recherche. Und zwar gibt es einen Plan B. Und der Plan B wäre, dass Milan den Super-GAU der UEFA in Kauf nimmt. Das war aber schon vorher klar, vor dem Spiel. Nur dann, wenn Milan in die Euroleague kommt, hätten sie die Champions League erreicht, dann hätten sie sich der UEFA gebeugt, ja, und mit all den Sanktionen, die es gibt. Und der Super-GAU, was die UEFA quasi aussprechen kann, ist der Ausschluss aus Europa. Ja, das ist der absolute Super-GAU, mehr geht nicht.
Um Gottes Willen, bitte nicht aus der Euroleague ausschließen, René, ein Weltuntergang für mich.
Ja, klar.
Für dich auch.
Sie stellen das jetzt gleich. Ob du jetzt aus der Champions League ausgeschlossen wirst oder aus der Euroleague, ist im Strafausmaß dasselbe. Du musst zu erörtern, ja. Und dann wäre es so, dass anstelle eines Settlement Agreements, das dann quasi über 3 Jahre läuft, wo du einen reduzierten Kader hast, wie es bei Inter war, wo du dann immer ein ausgeglichenes Budget haben musst, könntest du Gesetzeslage jetzt von der UEFA, was man so jetzt so gehört hat von mehreren Experten und verschiedenen Zeitungen, die Möglichkeit geben, wenn du den Super-GAU, wenn man das jetzt als Super-GAU betrachten würde, wenn man nicht Euroleague spielen darf, in Kauf nimmst, ja, dann kannst du wieder beim Stand 0 in der nächsten Saison beginnen. Das heißt, um es jetzt banal zu sagen, Milan verzichtet freiwillig oder freiwillig, ja, sie nehmen quasi die Konsequenz der UEFA hin und scheißen auf ihre Sanktionen oder auf mögliche Konsequenzen, werden aus Europa ausgeschlossen und können wieder frei weg investieren ab dieser Saison.
Also schön Flaschen auf den Tisch, Portemonnaie auf und Gas. Und raus mit der Kohle.
Ja, genau. Es ist aber noch nicht ganz so klar, ob sich das Milan da mit der UEFA dann natürlich richtig verscherzen möchte, wenn sie das machen. Das wäre natürlich dann auch für zukünftige Zusammenarbeit etwas schwierig. Aber Elliot hat da schon auch verschiedene Sachen geprüft. Das sind natürlich auch im Finanzmarkt die Experten weltweit vermutlich. Ich meine, die machen auch Geschäfte, indem dass sie Konkursmasse von irgendwelchen Staaten aufkaufen und das machen sie zu Geld. Also die wissen natürlich schon ganz genau, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und die wollten da auch mal so eine Klage einreichen gegen die UEFA aufgrund des Investmentverbots, wie sie das nannten, wenn sie quasi die UEFA Milan da Richtlinien vorgibt, wie viel sie am Transfermarkt ausgeben können. Und die haben dann natürlich auch mit der Goldman Sachs, die was sie da im Hintergrund haben, die größte Bank der Welt, die sind da in Verbindung und die haben da Anteile oder ganz wie das genau aufgeteilt ist, weiß ich nicht, aber die haben engen Kontakt auf jeden Fall zueinander. Die wollten das auch prüfen, also die sind schon richtig, richtig mächtig, also finanziell gesehen, und die werden das da alles prüfen. Im schlimmsten Fall wird es halt dann so sein, dass sie sich dann vielleicht doch irgendwie einigen mit der UEFA und dass das Strafausmaß nicht allzu hoch ist und im Endeffekt fehlt dann halt im Budget diese ominösen 40 bis 60 Millionen Euro, die die Champions League halt einbringt, je nachdem wie weit das du halt kommst, und das würde halt bedeuten, dass diese dann halt am Transfermarkt fehlen und dass vermutlich wieder mehrere Spieler mit Ratenzahlungen geholt werden müssen oder mit Kaufoptionen und Kaufpflichten in der Saison danach, dass sich das Budget wieder verteilt. Aber auch die Option, dass sie sich ausschließen lassen aus der Euroleague, darf man nicht ganz außer Acht lassen.
Ja, ja. Ist, ja, hört sich logisch an, ne? Also, ja, kann man machen, ne? Kann man natürlich machen. Wenn das alles so ist, wirklich so ist, wie sie da sagen, kann man das machen. Die Frage ist nur, ob es wirklich so einfach ist, ne?
Ja, genau, das ist es. Ich glaube, sie prüfen es. Ich glaube, es geht auch darum, dass sie sich der Thematik annehmen, aber man sieht dann schon, welches ernsthafte Konzept der Elliot verfolgt, wenn sie quasi die UEFA klagen möchten, weil sie quasi aufgebrummt bekommen, dass sie nicht investieren dürfen. Stell dir das mal vor bei der Roma, der Balotta, der jubelt, ja, ey, kein Investment, hurra, hurra.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich will jedes Jahr meine besten Spieler verkaufen. Also Elliot hätte da schon ein richtiges Projekt am Start und eigentlich ihr Pech ist nur, dass sie die Konsequenzen von Berlusconi und von den Chinesen tragen müssen. Ansonsten wäre Elliot richtig on fire. Also ich glaube, die wären richtig willig am Transfermarkt.
Ja, 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 genau. Ja, also man muss sagen, es ist auf jeden Fall traurig, wenn man sich saisonübergreifend einfach auch bewusst macht, mit welchen Problemen die Rossoneri zu kämpfen hatten. Ne? Wenn wir uns jetzt mal anschauen, hatte Gattuso ja eigentlich nicht so einfach gehabt, ne? Was denkst du, René, was war so hauptausschlaggebend, dass die Saison letzten Endes auf Platz 5 mündete?
Also im Herbst, muss man sagen, war es ein Wunder, dass Milan teilweise überhaupt 11 Leute im Kader hatte. Also die Leute, die das vergessen haben, das muss man sich mal zurückrufen. Da waren teilweise, ich habe da Screenshots noch von vor ein paar Monaten, da waren bei Milan teilweise 10 bis 12 Leute nicht im Kader, angeschlagen, gesperrt. Also es war der Wahnsinn. Man muss sich da vorstellen, Milan hat mal mit Viererkette gespielt und Zapata und Abate haben in der Innenverteidigung
gespielt. Stimmt, Alter, der Abate war ja Innenverteidiger.
Ja, aber der war zwei, drei Spiele Innenverteidiger.
Ja.
Das war doch der Wahnsinn. Da waren alleine nur in der Innenverteidigung Romagnoli, Musaccio, Caldara, die waren alle angeschlagen. Da war sogar einmal dann noch Zapata fraglich, da hätten sie dann vermutlich freiwillig auf den Start verzichtet und dann kannst du nicht mal mehr antreten. Weißt du, ist dann der dritte Tormann dann in der Innenverteidigung. Also Milan hatte die schlimmsten Verletzungssorgen, die man als Verein überhaupt nur haben kann. Und für das war es eigentlich sensationell, dass Milan überhaupt in der Nähe der Champions League Plätze geblieben ist. Ja. Dann haben sie natürlich im Jänner dann doch zwei starke Transfers getätigt und einige Verletzte sind zurückgekehrt. Sie sind dann in die Spur gekommen und haben dann auch einen Lauf bekommen. Und ja.
Aber ich hatte das Gefühl, René, als diese Verletzten wieder zurückkamen, ging es bergab bei uns. Ohne Scheiß. Weißt du, wann diese Kehrtwende war? Als Bilia wieder fit wurde. Da fing er auf einmal an, den Bilia wieder auf der 6 auszuprobieren. Dann hat er Bakayoko auf die 8 gestellt. Und dann ist das alles ins Wanken gekommen.
Ja.
Ne? Und dann kam dieses...
so Mitte, Ende Februar, würde ich sogar sagen. Ja. Also bis dorthin lief es spitze. Und dann hat er ja wirklich wieder... die Problematik, wen stelle ich auf? Und dann hat er sich gedacht, ja, William muss eigentlich auch spielen. Eben wie du gesagt hast, Bakayoko ist eigentlich nur reingerutscht, weil
Billy ja verletzt war.
Ja, weil so viele verletzt waren. Auch mit Bonaventura und Paqueta gab es zu dieser Zeit noch nicht mal. Ein Hakan Calhanoglu war da mal angeschlagen. Also das war ja Wahnsinn. Eigentlich nur Kessier, der immer gespielt hat. Also da war der ganze Kader weg. Man hat sich dann gedacht, ja, heilige Welt, jetzt muss dieser Bakayoko anfangen. Denn wenn man ihn die ersten 5 Spiele gesehen hat, da hat man ja geglaubt, der ist hauptberuflich Minigolfspieler, aber hat mit Fußball nichts zu tun. Ja, und dann hat sich dieser Bakayoko eigentlich erst so entwickelt, dann mit den überragenden Leistungen. Es war eigentlich nur aufgrund dessen, weil wir da so viele Verletzte hatten.
Das stimmt. Also, wollen wir beide jetzt mal ehrlich sein? Beide jetzt mal ganz ehrlich sein? Also, wir betrachten jetzt einfach mal das Zeugnis von Gattuso. Ja? Angesichts der Umstände, ja, die nun mal da waren mit den ganzen Verletzungen und auch der fehlenden Kreativität im Mittelfeld, das war ja nun mal ein Problem. Wir haben eigentlich nur Paqueta und Bonaventura, die kreativ sind. So, Bonaventura ist tot, ne? Der kommt erst im nächste Saison wieder. Ja. Und ja, Paqueta kam erst zur Winterpause. Bonaventura hat sich auch schon vorher verletzt gehabt, ne? Ja. So, jetzt lass uns mal ein Zeugnis dem Gattuso schreiben. Was für eine Note würdest du ihm geben? Im klassischen Schulsystem, die Note, also die Zahl 1 ist halt sehr gut und 6 ist scheiße. Ja, das ist eine schwierige Frage, ne?
Ich würde ihm trotzdem eine 3 geben, weil mir einfach dann die Spielidee nach vorne dann einfach von Gattuso gefehlt hat.
Ja.
Es war einfach nach vorne kaum was da. Also es war wirklich sehr limitiert und das war schon mit Grund, Hauptgrund von Gattuso, denn wenn man dann gesehen hat, wie dann fast der Kader wieder komplett war und dann hat Milan dann schon eigentlich einen starken Kader, also wenn man das dann betrachtet, jetzt vielleicht mit Bergamo, die eher ein großartiges Spielsystem haben, tolle Formationen, eine Spielphilosophie und vielleicht die ein oder andere Nuance im Kader schwächer ist, hat das aber locker wettgemacht mit dem und ich denke, das war auch mit der Grund, was dass es Milan dann vielleicht doch nicht geschafft hat. Diese wenigen Nuancen waren 3 Gründe. Das eine waren ganz klar die vielen Verletzten. Das eine war dann das fehlende Spielsystem oder die Spielidee von Gattuso. Und als drittes, muss ich sagen, war es dann mit der Grund, dass sie vielleicht sich zu spät, meiner Meinung nach, von Gattuso getrennt haben. Es wäre vielleicht dann nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Mir hat auch damals, hätte es mir schon leid getan für Gattuso, weil er einfach als Typ geil ist. Aber es war auch da meiner Meinung nach ein bisschen auch die Verantwortung von Leonardo. Das, was ihm jetzt vielleicht auch ein wenig zum Verhängnis werden könnte.
Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jeder Trainer hat ja so seine Eigenschaften. Ne? Ich finde halt, Gattuso hat es wirklich geschafft, Milan kompakt zu machen, dass wir gut gegen den Ball sind. Die Spielidee von ihm ist gegen den Ball, finde ich die sehr gut. Natürlich am Ball hast du recht, ist limitiert, aber ich behaupte mal, dass wenn Gattuso das richtige Personal hat, und ich rede hier wirklich von kreativen Spielern, wenn er die Möglichkeit hat, kreative Spieler in seinem Spielsystem zu installieren, dass seine Spielidee sehr erfolgsbringend sein kann. Ne? Und deswegen, angesichts der ganzen Namen, die jetzt gehandelt werden, möchte ich das nächste Spiel mit dir spielen, weil ich jetzt mal sage, ich würde Gattuso Deswegen, ich würde ihm noch eine 2 Minus geben. Ich tendiere zwischen 3 Plus und 2 Minus, aber ich würde ihm noch die 2 Minus geben, weil auch so viele verletzt waren. Und ich würde ihn nicht um jeden Preis abgeben wollen. Deswegen lass uns beide mal ein Spiel spielen. Die ganzen Namen, die im Moment bei uns in mit uns in Verbindung gebracht werden, können wir, sage ich dir einfach, den Namen, du sagst mir Gattuso oder dieser neue Trainer, für den du dich entscheiden würdest.
Okay, cool, ja. Okay,
ja? Mama. Okay. Also, bei uns im Gespräch sind ja so einige. Ja. Natürlich sieht es jetzt nicht so gut aus für Gattuso, dass der noch zu halten ist. Aber die Leute, die ihn beerben können, oder die Kandidaten, die wollen wir jetzt mal zusammen durchgehen. Wir haben da zum einen Simone Inzaghi. So, für wen würdest du dich entscheiden? Gattuso oder Inzaghi?
Ganz klar, Inzaghi.
Okay, wer ist dabei? Dann Gasperini.
Ja. Der Trainer der Saison.
Ja, ja,
der
dumme Trainer Frage. Der
Saison. Gasperini.
Okay, jetzt wird's interessant. Jardim.
Gattuso.
Ja, schließe ich mich dir an. Ich würde Gattuso auch nicht gegen Jardim eintauschen. Allegri. Schwierig, ne?
Ich bin echt kein Allegri-Fan. Das hat was mit der Persönlichkeit zu tun. Nein, ehrlich, der Trainer ist Weltklasse. Ich mag den Typ Allegri nicht. Gattuso.
Ja. Das ist das Geile, weißt du, wir beide so, ja, Allegri, schon der gute Trainer jetzt, wo der bei Milan im Gespräch ist. Ah, nee, Alter, komm, lass mal stecken.
Nee, lass mal woanders hin.
Ja, genau. Ohne Scheiß, ich habe mich auch selber ertappt. Da habe ich mir gedacht, Alter, du hast im Podcast den Allegri immer so hoch gemacht, das ist der bei uns im Gespräch, denke ich, habe ich irgendwie so eine Abneigung schon, nee, ich will den nicht. Komischerweise, ich würde auch den Gattuso lieber halten.
Alter, du kannst mich doch hier nicht Allegri fragen, also alle.
Aber, komisch, ne?
Ja, komisch, echt, das ist so ein persönliches Ding mit Allegri.
Ja.
Ich kann es nicht beschreiben.
Ich auch nicht. Ich muss halt sagen, ich halte Allegri taktisch für den flexibleren Trainer, aber irgendwie habe ich keinen Bock auf den, weil er schon mal bei uns war. Und der hat auch so behinderte Auswechslungen immer gemacht, wo ich mich so tierisch drüber aufgeregt habe und ich nicht nachvollziehen konnte. Ich weiß aber nicht mal was. Ich glaube, der ist mir damals mit dem Obi Emanuelsen auf den Sack gegangen, falls du den noch kennst. Ja,
klar.
Ja, irgendwas war da, aber ich habe den auch nicht positiv abgespeichert. Mhm. Wer war denn noch bei uns im Gespräch? Di Francesco.
Gattuso.
Gattuso, okay, ja, schließe ich mich dir auch an. Ja, interessant, oder? Also, Gattuso, weiß ich nicht. Ich meine, ich habe es auch gelesen, die wollen das erstmal evaluieren, ob die den überhaupt abgeben, ne? Also, da scheint auch noch nicht das letzte Wort gesprochen zu sein, ob der jetzt wirklich geht.
Ich glaube, es geht auch darum, über genau das, was wir gerade unterhalten haben. Es geht darum, welche Leute sind verfügbar? Bekomme ich einen Trainer, der die Mannschaft weiterbringt, dann hole ich den. Bekomme ich keinen Trainer, der die Mannschaft weiterbringt, dann behalte ich Gattuso. Denn wie du selbst gesagt hast, wir haben ja da nur über die Spielidee nach vorne geredet. Defensiv hat der Milan deutlich stärker gemacht. Also alleine, wenn man jetzt das Wachstum von Romagnoli betrachtet, ist ihm mittlerweile Romagnoli für mich gehört ja in Italien ohnehin zu den Top 3, 4 Innenverteidigern der gesamten Liga.
Guter Punkt, und sehr, sehr guter Punkt, ja.
Ja, also das muss man mal sehen, was der aus dem gemacht hat. Und ja,
das, darf ich auf diesen Punkt klar, noch ergänzen? Oder wolltest du jetzt zu einem ganz anderen Punkt wechseln oder wolltest du den ausführen? Dann führ den erstmal aus, weil ich habe gedacht, du willst jetzt nochmal eine andere Eigenschaft von ihm aufzählen. Dann führ den erstmal aus, dann ergänze ich das später.
Ja. Also, wie gesagt, da geht's rein um das. Und die offensive Spielweise, defensiv hat er meiner Meinung nach Milan deutlich stärker gemacht. Ich habe es auch mal in einem Podcast erwähnt, dass Milan defensiv so stabil steht, dass es selbst egal ist, ob jetzt ein Sabato und ein Abate in der Verteidigung spielt oder ein Romagnoli oder ein Caldara, weil die Abläufe defensiv so 100% eintrainiert sind, dass die Abstände passen, dass sie sich blind verstehen. Also das ist einfach das Hauptaugenmerk, wo er im Training dann den Fokus drauf liegt. Defensiv hat sich Milan deutlich verbessert. Man müsste das mal sehen, wenn das über 2-3 Saisonen läuft. Kann schon sein, dass der Milan ein richtiges Bollwerk wird defensiv. Aber er müsste dann einfach noch, keine Ahnung, einen Co-Trainer kriegen wie Andrea Zoli, der ihm dann sagt, so, Rino, jetzt müssen wir ein bisschen was machen nach vorne.
Ja,
so als bei Ideen. Aber klar, es liegt auch, da muss ich dir dann schon recht geben, auch daran, dass dann die kreativen Spieler dann eigentlich verletzt waren oder erst im Winter gekommen sind, wäre das schon interessant, wenn du, keine Ahnung, Paqueta, Bonaventura, auch ein Sensi, wenn da mehrere so Leute im Kader wären, die auch mal einen guten Ball spielen können. Also, ja, ich würde Gattuso nicht um jeden Preis abgeben.
Ja, weil das vergessen viele Fans. Ne? Man sieht halt den Fußball, der ist dann bieder, dann heißt es, Gattuso ist scheiße. Ne? Aber es gibt halt nur mal einen Trainer, die das Ganze halt auch manchmal sehr flexibel angehen möchten in der Offensive, wo eben nicht jeder Spielzug einstudiert ist, ja, weil er den Spielern die Freiheiten lassen möchte, aber wenn du dann keine kreativen Leute da vorne hast, dann, ja, dann sind die Spieler natürlich auch aufgeschmissen, wenn die keine Lösungen finden auf die Situation, weißt du, wie ich meine? Und ja, deswegen braucht er für sein Spielsystem braucht er kreative Leute, damit das funktioniert, aber wenn es funktioniert, glaube ich, kann Gattuso ganz oben angreifen. Wenn man mal gesehen hat, wie wir gegen die ganz großen Clubs teilweise gespielt haben, wo wir beispielsweise gegen Juve das Spiel gemacht haben, die ganze Zeit, in der Phase, wo die wirklich sehr, sehr stark waren, wo noch keine Verletzten waren.
Ne? Oder Bergamo.
Oder Bergamo, richtig. Bergamo. Wir haben Bergamo gestoppt. Und wir haben auswärts das Spiel gewonnen. Genau. Jetzt stell dir vor, der hat kreative Leute oder er hat auf den Außen pfeilschnelle Spieler wie den Saint-Maximin beispielsweise, die 1 gegen 1 gehen können, dann ist unser System tödlich für jeden Gegner, ja, weißt du, wie ich meine?
Ja, da muss man dann Gattuso auch in Schutz nehmen. Suso genau war 3 Monate tot. Also ja, der Suso ist so der typische der inverser Außenstürmer, der da quasi auf der falschen Seite spielt und immer nach innen zieht. Und Gattuso ist einfach so monoton, so ausrechenbar. Also das ist einfach grauenhaft gewesen auch. Also da kann einem ja auch Gattuso leid tun, wenn ein Spieler einfach keinen Plan B hat. Also wenn du da andere Personalien hast am Flügel, sie haben auch da, muss man dann auch sagen, das kann man Leonardo dann auch wieder vorwerfen, dann zu wenig getan. Wenn ich ein 4-3-3 spielen will, dann muss ich auch auf dem Flügel stärkere Leute haben. Also es war, ja, es hat nicht alles zusammengebracht. Klar muss man Leonardo dann auch in Schutz nehmen. Es war so wenig Zeit. Sie haben ja erst im Sommer übernommen, dann hat er ein paar Monate, musste dann gleich 6-7 Leute wiederholen. Es ist natürlich schwierig. Viele Leute hatten schon Vorverträge und musste dann schauen, was ist auch verfügbar.
Ja.
Aber klar, Gattuso nicht um jeden Preis. Da muss schon ein Top-Trainer kommen mit einer klaren Spielidee, wie so ein Simone Inzaghi oder ein Gasperini wäre oder ein Sarri. Also das wären für mich Trainer, wo ich sage, okay, Gattuso, sorry, mach noch ein paar Jährchen, keine Ahnung, irgendwo bei kleineren Vereinen und komm dann gerne wieder. Aber nicht um jeden Preis. Ja. Ja. Man kann auch mit Gattuso wachsen.
Ja, eben. Und er lernt ja auch aus seinen Fehlern. Ne? Und was ich eben noch sagte, mit sehr, sehr guter Punkt, du hast gesagt, er hat aus Romagnoli Romagnoli war am Anfang der Saison, war er ein Talent. Und er hat es geschafft, aus Romagnoli einen Führungsspieler zu machen, einen absoluten Leader, einen Kapitän. Ne? Ja. Und das spricht für die menschliche Führungskompetenz, die Rino hat, weil er hat nicht nur Romagnoli wiederbelebt, er hat auch einen Bakayoko wiederbelebt, der ein Jahr tot war bei Chelsea, der hat bei Chelsea einen Scheiß gebracht, der war nix. Ne, hast du auch gesehen, was für ein Müll der am Anfang bei uns gespielt haben und hat und Gattuso hat einfach dieses Händchen, den Spieler da anzufassen, wo er angefasst werden möchte. Hört sich jetzt ein bisschen sexuell an, aber du weißt, wie ich das meine. Ne? Er hat einfach dieses Fingerspitzengefühl, diese Menschenkenntnis und dieses Feingefühl für den Spieler, wie er ihn halt einfach anpacken muss. Oder Calhanoglu, am Anfang auch nicht funktioniert, da hat er den ins Büro gerufen, hat gesagt, hier, das sind die Videos, schau dir das an. So hast du gespielt, so will ich dich sehen. Auf einmal hat der funktioniert, auch wenn er jetzt dann die Saison nicht mehr so funktioniert hat, aber letzte Saison in der Rückrunde war der on fire gewesen, weißt du, wie ich meine?
Jetzt am Wochenende auch vom Spiel hat er in der PK nochmal explizit heraus angesprochen in Calhanoglu und hat ihn angegriffen. Ne? Er ist ein bisschen, hätte mehr kommen müssen. Calhanoglu eigentlich schwach diese Saison. Und dann eigentlich in dem Spiel war Calhanoglu wieder der beste Mann. Also wenn Calhanoglu immer so spielt, dann kannst du den eigentlich nicht abgeben. Ja. Aber er war leider lange, lange Phasen in der Saison sehr, sehr schwach.
Und wenn wir auch mal ehrlich sind, wir waren vor 4 Wochen tot. Diese Mannschaft hat nichts mehr gebracht. Ich habe keine Ahnung, wie Gattuso die nochmal ins Leben gerufen hat. Ich meine, der hat dann ein Trainingslager mit denen gemacht und auf einmal war das ein ganz anderes Team. Ne?
Er hat sogar wieder geschafft, Bakayoko nach der Aktion, was er da auf der Bank geliefert hat, dann wieder zurück in die Mannschaft zu integrieren. Also er hat da schon, wenn man es da jetzt expliziter oder detaillierter über Gattuso unterhalten, dann schon, ja, schon sehr interessante Aspekte, die man auch einfließen lassen muss. Ja. Natürlich der Großteil der Community haut da mit dem Vorschlaghammer auf Gattuso drauf und er alleine natürlich ist schuld und es ist ein Desaster und alles ist zum Kopf.
Ist ja auch einfach.
Aber ist einfach. Ist ja auch einfach, wenn ein Punkt fehlt auf die Champions League oder auf Platz 3, das zu sagen. Also richtig. Wahnsinn, welche Nuancen da bestimmen zwischen der Trainer ist der Größte, wir bauen ihm eine Statue und wir hauen ihm mit dem Vorschlaghammer auf die Birne. Denn eigentlich war es nur ein, zwei Pünktchen. Ja. Wenn Gattuso als Dritter in die Champions League einzieht, wird vermutlich Großteils der Community sagen, ja, Wahnsinn, grazie Gattuso, was du alles für den Verein gemacht hast.
Ja, ist wirklich so. Also so schmal ist der Grat manchmal. Und ich finde es schade, er hat eine sehr hohe soziale Intelligenz und hat auch Eigenschaften, die viele Trainer nicht haben. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und muss aber ganz ehrlich zu sagen, ich wäre dann auch so eine kleine Hure, die direkt Ja sagen würde, wenn ein Inzaghi oder ein Gasperini in der Tür stehen würden. Ne?
Ja, weil sie in ihrer Entwicklung halt viel weiter schon sind. Ja, Gattuso kann vielleicht das Level auch erreichen. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Also muss ich es jetzt auch sehen bei Mihailovic zum Beispiel, der jetzt ein paar Jährchen jetzt Zeit hatte. Milan ist ihm doch zu früh gekommen. Mittlerweile würde ich jetzt Mihailovic so wieder ganz andere Hausnummern zutrauen. Also auch Gattuso kann diesen Weg gehen. Das sind trotzdem so Charaktertypen, die so anstecken können auf die Mannschaft. Und wenn sie dann auch noch eine gewisse Spielidee für sich finden und für den Verein, wo dann auch der Verein vielleicht genau dazu passt, dann kann das schon auch funktionieren. Aber klar, ich sage, wir haben ihn schon angesprochen vor zwei Podcasts, genau, oder Gasperini, das ist halt, ja, das ist halt Spielkultur pur. Also das ist halt Fußball, ja, wie ich ihn auch liebe, wenn ich Bergamo da beim Spielen zuschaue, wie es Manuel zuerst gesagt hat, die fressen ja den Gegner.
Ja, die fressen ja. Da habe ich doch so Bock drauf, ne?
Wie wenn eine Lawine auf dich zurollt. Also das ist, ja.
Ja, ist wirklich so. René, wir sind echt schon super lange dran. Deswegen lass uns einfach noch zwei Sachen kurz ansprechen. Ich möchte einfach nur wissen, was denkst du, welche Leistungsträger könnten uns verlassen im Sommer? Du musst das gar nicht lange ausführen. Einfach nur, was denkst du, wer könnte uns verlassen, wenn wir überhaupt gewillt sind, irgendjemand abzugeben?
Wenn wir gewillt sind, jemand abzugeben, bin ich mir noch nicht sicher, ob Bakayoko bleibt oder geht. Ich meine, das wäre jetzt kein Spieler, der uns verlassen muss, aber ich bin mir nicht sicher, je nachdem, wer Trainer ist, ob dann Bakayoko noch zu 100% reinpasst. Und man weiß dann auch nicht, ob es 100% in jedes Spielsystem mit Bakayoko wieder klappt. Wir haben ja gesehen, er ist sehr unflexibel, er war eigentlich nur richtig stark auf der 6, dann haben wir ihn mal zwei, drei Mal auf der 8 versucht, war wieder ein Desaster, dann wieder auf die 6, dann ging es wieder. Wie gesagt, Bakayoko könnte eine davon sein. Ja, es wird Donnarumma immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Ich habe jetzt aber gelesen, Donnarumma will ehrlich gesagt eher verlängern. Auch Raiola hat sich schon seit gefühlt Jahren nicht mehr eingeschaltet.
Jahren. Ja, gell? Von dem hört man ja gar nichts mehr.
Ja, und man muss dann eigentlich sagen, Raiola war einer der Ersten, der das gewusst hat, dass das mit den Chinesen nicht klappt. Und seit wir mit Elliot hier sind, ist Raiola ein bisschen vorsichtig. Denn er weiß, glaube ich, wenn er sich mit Elliot anlegt, dann...
Ja. Ist Feierabend.
Dann ist Feierabend, dann hat er bald so Betonklötze auf den Füßen und wird dann irgendwo versenkt, vermutlich. Ja, und klar, es gibt natürlich genug Interessenten, die an einem Spieler mit der Klasse von Alessio Romagnoli dran sind. Ich möchte da aber sein Interview, das er jetzt nach dem Spiel gesagt hat, noch kurz erörtern. Es bleibt ein bitterer Beigeschmack nach diesem Saisonfinale, welches ganz anders enden hätten können. Jede Saison und jede Partie lehrt uns wieder etwas Neues. Wir starten die Saison jetzt von 68 Punkten aus und von dem 5. Tabellenplatz, um die nächste Saison uns wieder zu verbessern. Er bedankt sich hier bei den Fans, die das San Siro das ganze Jahr über gefühlt haben, die uns lautstark unterstützt haben. Jetzt noch zwei Spiele mit der Nationalmannschaft, um dann positiv die Saison zu beenden. Ich freue mich schon bis auf Juli, AC Milan.
Oha.
Also, das heißt doch mal,
Capitano. Ist das ein Treuebekenntnis?
Meiner Meinung nach schon. Von seiner Seite ist das für mich ein treuer Bekenntnis und da wird es eher daran liegen, dass Milan jetzt vielleicht doch, keine Ahnung, vor der UEFA in die Knie geht, weil man sich doch nicht verscherzen möchte und dann halt den Spieler, für den man die meiste Kohle bekommt, abzugeben. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Elliott ist nicht, es ist nicht das Kaliber. Da müsste es irgendwas geben. Also momentan sehe ich ihn da nicht. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich von meinem Gefühl leiten lasse und jetzt sage, Milan wird einen abgeben, ob sie es jetzt müssen oder nicht, und das hängt auch vom Trainer ab, der da ist. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, vielleicht nein, das ist nicht so, oder vielleicht viele Fans auch, aber
Hau
ich habe
raus.
das Gefühl, es könnte Biontech im Sommer gehen. Es könnte
Echt?
der Spieler sein, der geht. Ja.
Echt? Ein
Ich
Piontech?
hab das Interview von seinem Vater gelesen, der mal
Okay.
gesagt hat, Biontech hat es nie lange wo ausgehalten. Er ist ein Wandervogel, er liebt die Freiheit, er liebt den Wechsel. Und da hat er dann schon vor, nachdem er erst 3 Monate bei Milan gesagt, schauen wir mal, was dann nach Vertragsende passiert. Und der hat dann immer schon so, das schon so ein bisschen, dachte mir, der ist erst 3 Monate da und labert da schon irgendwas von Biontech. Der hat gern mal alle 2 Jahre ein neues Team und ja, ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, ich kann es nicht beschreiben. Sollte jetzt Gasperini übernehmen und es wäre die Möglichkeit, dann Zapata für 50 zu holen und irgendjemand bietet für Biontech, keine Ahnung, 70, die Engländer sind ja irre, wir wissen es ja, dann könnten wir dann da vielleicht ein kleines, ja, ein kleines Plusgeschäft machen. Für mich ist es am ehesten der Spieler von allen, die für mich eventuell gehen könnten. Du weißt, es
Okay.
mag jetzt vielleicht strange klingen auf den einen
Nee,
oder
aber
anderen.
Horror, ich find's
Ja,
interessant. Ja, auf jeden Fall.
für
Wenn er
mich
so
ist
ein
es.
Wandervogel ist, klar, kann passieren, ne?
Ja.
Und der neue Trainer, der kommt, ja, hat vielleicht eine günstigere Variante. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel Sarri sehen, wenn der zu Juve geht, dann will er Higuain mitnehmen, so, ne? Dann hat Juve gar
Zum
kein Geld
Beispiel.
ausgegeben, ne?
Ja,
Also
klar.
jeder
Wenn
Trainer hat ja
ein
seine.
Simone Inzaghi kommt, der sagt vielleicht, hey, Immobile ist geil.
Oh
Obwohl, ich
Gott,
will Immobile
Alter,
haben.
ey, soll den bloß da lassen, wo er ist, ey, den will ich mir gar nicht geben. Aber ich glaube, dass Suso uns verlassen wird diesen Sommer, wenn ich ehrlich bin. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Ich habe keine Fakten, ich habe keine Gerüchte gelesen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, Suso geht im Sommer.
Okay, dann entschuldige ich mich jetzt bei dir, weil für mich ist Suso jetzt nicht der Star. Also
Nee, ist er nicht,
für
aber
mich waren
wen
es
haben wir
jetzt
denn noch außer Romagnoli? Und
Romagnoli, na, für mich war ihr jetzt die großen, wo du das meiste Geld rausziehen kannst, war für mich jetzt Romagnoli, Donnarumma und Piontek. Ich würde es auch Suso zutrauen, dass er geht. Also
ja.
für mich wäre es jetzt ehrlich gesagt kein großer Verlust. Also
Nee,
jetzt
für mich
hart,
auch
es
nicht,
klingt
ja.
hart und
Nee,
Suso
ist
war im
aber
Herbst
so.
brutal. Aber
Ja.
er ist mir zu unflexibel. Also, da
Ja.
kriegst du Spieler, keine Ahnung, du kannst, ohne Scheiß, du kannst einen Berardi auch holen. Ja, klar, der hat zwar einen Schuss vor dem Bug und war heuer nicht so stark, aber der hat zumindest sowas Unberechenbares. Der kann das Spiel entscheiden. Das kann für mich, wenn der Typ mal einen nächsten Step gibt, der Iličić hat, der auch jahrelang Vogel. Der hat ja auch jahrelang irgendwelche Flausen und hat dann abgefallen und war die launische Diva und hat dann 4, 5 Spiele nicht geliefert und ist er ständig umhergewechselt. Man muss sich das mal vorstellen. Florenz hat den um 5, 6 Millionen Euro am Bergamo verschenkt quasi. Die wollten
Alter.
den losbringen. Und jetzt
Ja.
entwickelt sich Iličić zum besten Flügel der Liga. Und für
Ja, das
mich
ist
ist
krass.
da Berardi so ein Kandidat, für Suso, da muss nicht mal ein Kaliber kommen, dass ich sage, der kann jetzt Suso ersetzen.
Ja.
Also. Für
Also
mich gehören schon zwei auf dem Team.
Castillejo hat es teilweise auch gut gemacht, als er für Suso
Ja.
gespielt hat. Ne? Da hatten wir auch einen guten Run gehabt. Da hatte, glaube ich, Suso 2, 3 Spiele nicht gespielt und Castillejo hat den vertreten. Und der Castillejo war dann auch einmal Man of the Match, hat in den anderen Spielen jeweils einen Assist gehabt und ja, okay, alles so, ne?
Ja.
Ja, ich sehe das ähnlich. Ja, also du hast recht, Donnarumma ist teurer, Romagnoli auch, Piontek auch. Aber dann kommt für mich auch schon Suso, muss ich ehrlich gestehen, so,
Ja,
ne?
Kessié sind auch immer wieder mal
Ah,
Gerüchte.
Alter, Kessié, ja, du hast recht.
Kessié, ah ja,
Oh
muss
ja,
man auch wieder
Kessié.
schauen.
Ja. Oh,
Naja, wenn
Kessié könnte
Gasperini kommen
gefährlich
würde,
werden. Ja.
dann würde er vielleicht bleiben, aber ja, ich habe so das Gefühl, sollte man sich für Bakayoko entscheiden, dann würde man das vielleicht mit Kessié finanzieren und wenn Bakayoko nicht geholt wird, bleibt vielleicht Kessié. Ich weiß es nicht genau, aber Kessié ist für mich auch so ein Kandidat, das ist ein bisschen so das Ungewisse, so. Und ich
Aber
weiß auch noch nicht genau, was ich davon halten soll.
der
So.
war bei Gasperini auch kein unumstrittener Stammspieler. Ne? Der hatte da auch Phasen gehabt, bevor wir den verpflichtet haben, wo der nur zwischen Bank und Stammelf hin und her gependelt ist. Also
Ja,
der
da war auch
war.
der Herbst so richtig krass bei Kessié und dann im Frühjahr so
Genau, da ist er
ein
nämlich
bisschen
abgeschissen, ne?
durchwachsen.
Ja. Nee, du hast recht. Also ich kann mir vorstellen, dass Tottenham für Kessié auch ordentlich in die Tasche greift. Ja, würde ich aber... Ja, ich weiß nicht. Kessié hat sich echt jetzt... Also letztes Spiel hat er nochmal echt einen rausgehauen. Das muss man dem ja dann auch lassen. Ne? Da war der ja, echt stark. Und wie sehr der uns fehlt, hat man erst gemerkt, wenn er nicht gespielt hat. Ne?
Genau, das stimmt. Die richtig katastrophale Phase war da, wo eigentlich Kessié 2-3 Spiele nicht gespielt hat.
Ja.
Und jeder hat sich eigentlich gedacht, ja, Kessié, kannst du mal locker wegstecken.
Ja.
Aber ja, die Kilometer, die er abspult, das sucht schon seinesgleichen. Und auch die Kilometer, den Ball, was er verschleppt, ja.
Ja.
Ah, schwierig. Kessié ja. Schwierig. Ich meine, er sieht dann teilweise so limitiert aus. Ja, trifft dann oft so viele falsche Szenen. Ich weiß gar nicht, wie oft hat der Herr Sascha aus Spitzenwinkel aufs Tor abgezogen. Es ist nie was los. Ich weiß nicht, wie oft war das? 100 Mal? Das ist über die ganze Saison.
Ja,
zu oft. Ja, Wahnsinn.
Ja. So, René, dann lass uns mal die Milan-Kiste schließen und noch die alte Dame abarbeiten, würde ich mal sagen. Denn... ja, sie gab sich jetzt gegen Sampdoria Genua mit 0-2 die Blöße, aber ja, ich glaube, das juckt die Juventini nicht, das juckt uns beide nicht. Ist ziemlich uninteressant eigentlich. So viel spannender war jetzt eigentlich die Frage, wer wird Trainer bei den Bianconeri nächste Saison und welche Spieler werden den Club verlassen? Wir haben ja beide einen Freund, René, würde ich mal sagen. Und zwar dieser Journalist, ich meine, der heißt Luca mit Vornamen, Luca Momblano. Der sich ja sehr weit aus dem Fenster lehnt und Sachen prognostiziert hat, wie das Pep Guardiola der neue Juve-Trainer wird, dass Paul Pogba zu den Bianconeri in diesem Sommer wechseln sollen und er sich da auch sehr sicher war und er gilt halt im Juve-Fanlager als Legende, ja, er ist Journalist von Tele Lombardia und er hat zwei Referenzen vorzuweisen, er war der Erste, der den Wechsel von Ronaldo voraussagte und auch den Abgang von Max Allegri. Wie schätzt du dessen Seriosität ein, René?
Also, wie ich jetzt Momblano kennengelernt habe, ist es so, er haut einfach mal 20 Behauptungen raus, wo er sich festlegt und 3 davon stimmen dann. Und die 17, die nicht stimmen, die sind halt dann in den Arsch gegangen. So kommt es mir ein bisschen vor. Ich glaube schon, dass er gewisse Quellen hat und er spricht auch immer an, seine Quellen bestätigen ihm, dass Verhandlungen mit Pep Guardiola geführt werden und Paratici ist dann vollkommen entsetzt, wenn es zu der ja, angesprochen, speziell auf den einen Trainer, auch auf andere Trainer wird er angesprochen, da geht er dann ja nicht explizit auf die Frage drauf ein, aber Pep Guardiola hat er explizit weggewiesen, genau diese eine Personalie und dass es witzig findet, wie die Leute immer wieder auf solche Sachen kommen und ich habe mir dann gedacht, boah, okay, weil Momblano hat ja gesagt, Pep Guardiola ist quasi First Choice und dann, wenn es mit Pep nicht klappt, dann kommt Conte. So, jetzt unterschreibt Conte am Mittwoch bei Inter. Und wenn es Pep Guardiola nicht wird, dann ist Momblano ein Komiker. Dann wird es nämlich der Sarri. Und Momblano hat nämlich, sie haben ihm da gefragt, eben wie wir das zuerst gespielt haben, von 1 bis 5, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser oder jeder Trainer kommt. Und 5 war quasi die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ sicher kommt. Und er hat da bei Pep und bei Conte eine 4 gehabt und bei Sarri eigentlich nur eine 2. Das heißt, sehr, sehr unrealistisch. Und glaubt man dann eher den realistischeren Quellen wie Sky Italia oder Di Masio, dann sehen die eigentlich Sarri vorne. Und Pep Guardiola spielt da eher weniger ein Thema und konnte eher zu Inter. Ja, dass Pogba sieht da zu 100% zurückkommen zu Juve und Pjanic verlässt Juve 100%ig. Und ja, also ich kann's, bei Pjanic lest man es tatsächlich öfter. Für mich wäre es allerdings, wir haben es beide schon mal angesprochen, hirnrissig, Pjanic abzugeben. Er ist das Herz des Mittelfelds für Juve und es wäre eher an der Zeit, dass Juve dann Backup für Pjanic sucht. Mhm. Hängt aber natürlich auch wieder...
Oder vielleicht auch ein Update für Pjanic, ne? Weil muss ja nicht mal ein Backup sein, ne? Aber Hauptsache, man hat zwei starke Registers im Kader, ne?
Klar, Update ist natürlich auch erlaubt, wenn du Juventus bist.
Ja,
kein Problem. Mhm. Ja, viel, viel spekulativ bei Juve. Ich freue mich dann schon, wenn es endlich geklärt ist. Ich glaube, Anfang Juni, glaube ich, soll das Ding dann festgenagelt sein, wer es wird. Aber
Aber
ich
ich
denke.
muss Momblano auch in Schutz nehmen, weil er auch einmal gesagt hat, wenn es die beiden nicht wären, dann wird es auf jeden Fall einer von den ersten vier Plätzen der Premier League. Und da gehört Sarri aktuell rein. Also so falsch liegt er
Das
dann
heißt,
auch wieder nicht, ne?
er hat sich einfach sechs Trainer dann offen gelassen. Ja,
Ja, das stimmt auch wieder.
okay. Er ist ja schon wieder voll all in gegangen, der liebe
Ja,
Herr.
aber so wird er sich dann entschuldigen, weißt du, wie ich meine? Dann kann er
Ja,
sagen,
okay.
ja, habe ich gesagt, habe ich gesagt, einer der vier so, weißt du, dann ist er wieder fein raus, ne? Aber
Ja, klar.
wir haben auch den Juve Fanclub Vienna gefragt, was die von diesem besagten Journalisten von Tele Lombardia halten, der im Moment ja mit seinen Prognosen für Aufsehen sorgt im Internet. Und da kam Folgendes bei raus.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von diesen ganzen Experten halten soll. Wenn es nach Experten in aller Welt geht, war gestern Guardiola fix, vorgestern Sarri fix, Savic steht auch schon beim G-Medical bereit. Also keine Ahnung, ich glaube, ich würde bei Spielerverpflichtungen erstmal abwarten, wer überhaupt Trainer wird. Weil der wird sich die Mannschaft ein bisschen zusammenstellen müssen. Deswegen glaube ich, solange wir keinen neuen Trainer haben, wird auch bei den Spielern überhaupt nichts fix sein. Pogba zurück wäre natürlich eine schöne Sache. Pjanic weg wäre für mich auch jetzt nicht das Schlimmste. Hatte keine 5 Spiele am Stück gut gespielt. Aber ich würde jetzt mal warten, wie es mit dem Trainer ausschaut. Und da können wir gleich zur nächsten Frage übergehen. Ich glaube nicht, dass Guardiola kommt. Ich wünsche es mir natürlich, wäre natürlich eine schöne Sache. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwie passiert. Und er konnte, ist jetzt auch bei Inter angeblich schon wieder fix, laut Experten. Ich würde sagen, warten wir mal den 1. Juni ab. Mit dem Champions League Finale ist die Saison offiziell komplett beendet. Und angeblich, laut diesen Experten, wird am 4.6., am 4. Juni, der neue Trainer präsentiert. Schauen wir mal, wie gut die Experten sind, wenn es um Termine geht. Und dann sehen wir ja auch, wie gut sie sind, wenn es um Namen geht.
Ich bedanke mich bei Rene Fandner, der uns während des Wien-Marathons hier ein Statement abgegeben hat.
Ja, das muss er ihm lassen. Flexibel ist dieser René, ne? Das muss er ihm lassen.
Er kam da ein
Auf jeden Fall.
bisschen außer Atem, kann man mal
Ja,
sagen.
aber ich
Aber trotzdem
denke,
danke.
genau, erstmal danke an dieser Stelle und ich denke, die Tifosi haben auf jeden Fall verstanden, was er gesagt hat und er zeigt sich da schon sehr kritisch gegenüber Momblano und anderen Experten, die da ihre Prognosen raushauen. Aber ja, wir werden sehen. Also ich kann mir das mit Pogba schon vorstellen, ne? Der war ja auch in Turin auf der Meisterfeier, hat eine enge Bindung zum Verein, ist bei Menu mit Sicherheit nicht glücklich und ja, also ich glaube
Das
nicht, dass es
schon.
am Spieler hängen wird,
Aber
ne?
Manu ist kein Selling Club.
Richtig, das ist das Problem.
Ja,
Das ist das
du
Problem.
müsstest Manu was bieten, was sie haben wollen.
Ja.
Und das wären dann vielleicht Spieler, klar, ein Cancelo, sind sie interessiert, hört man ja schon länger, oder ein Dybala, ob Juve
Ja.
das dann wieder möchte. Ah, ich weiß nicht. Also ich glaube, das wird eine teure Angelegenheit, wenn du einen Pogba haben möchtest. Und vor allem.
Komm, wir machen unser Spiel weiter. Dybala oder Pogba, wen würdest du nehmen?
Boah, also ich würde Dybala nehmen, aber
Echt?
ja,
Ich nicht. Ich würde den Pogba nehmen.
mir taugt der
Aber wir müssen auch
Pogba
nicht immer
als
einer
Typ.
Meinung sein.
Nein, für mich ist Pogba so der könnte mit Boateng, weiß nicht, eine Rap-Gang gründen und ich weiß nicht, die können.
Golini noch dazu, der hat ja auch gehört.
Ja, genau.
Ja, keine Ahnung. Ich fand den Pogba bei Juve so endkrass, auch wenn er nicht mehr daran anknüpfen konnte bei Menu. Ich fand den einfach so endkrass da, Alter. Ich fand den besser wie Dybala bei Juve, muss ich sagen.
Ja, Dybala in dieser Saison, Dybala in der Vorsaison.
War ein
Ja, ich
anderer, ja.
War ein anderer. Ja, also für mich momentan beide nicht am Höhepunkt ihrer Karriere und Dybala heuer sicher, also qualitativ schwächer als wie Pogba. Aber Pogba ist für mich kein Charaktertyp, der die Mannschaft auf ein anderes Level hebt, weil er einfach zu sehr egozentrisch ist. Und wenn jetzt du die Champions League gewinnen, dann muss das ein homogenes Team sein und ich bin mir nicht sicher, ob da Juve noch jemanden verträgt, der da so auf sich selbst bedacht ist, wenn da schon ein netter Herr Ronaldo herumrennt. Ich weiß es nicht.
Also ganz ehrlich, ich fand, als Frankreich Weltmeister geworden ist, hat der Pogba sich auch so in den Dienst der Mannschaft gestellt und hat auch nicht diese spektakuläre Spielweise gehabt, hat seine Defensivaufgaben so zuverlässig erledigt. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist halt nicht nur mein persönliches Gefühl. Ich habe das Gefühl, solange ein Ronaldo bei Juve ist, wird Dybala nicht mehr der Alte, weil Ronaldo seine Position spielt. Und Ronaldo wird definitiv von Anfang an aufgestellt mit irgendeinem klassischen, richtigen Mittelstürmer. Ja, jetzt ist es vielleicht Mandzukic, vielleicht ist es als nächstes Higuain, aber wo willst du diesen Dybala hinstellen? Weißt du, wie ich meine? Und deswegen, mein Gefühl sagt mir, bei Juve wird Dybala nicht glücklich, solange Ronaldo da ist. Und wenn ich die Wahl hätte, einen Pogba zu bekommen dafür, der jetzt nicht mit einem Ronaldo konkurriert, konkurriert, sag mal, da würde ich den Dybala abgeben, ja, würde ich machen. Aber ich stehe wahrscheinlich auch alleine da mit meiner Meinung, weil die Juve-Fans lieben Dybala, ich weiß es. Aber wenn ich es jetzt wirklich total emotionslos als Milanista sehe, ja, ich würde es machen.
Ja. Ja, ist ja gut.
Das hat ja, ist ja gut.
Labert du mal. Seine eigene Meinung haben, aber wir sagen es mal so, Sascha, du hast Unrecht. Es darf nur jeder seine eigene Meinung haben, aber behalte... Ja,
genau, aber der andere hat Unrecht.
Ja, okay,
genau, lass einfach. Genau, ja, richtig. Ja, nein, deswegen, warten wir einfach mal ab. Ich bin mir sicher, sie werden ihn nicht abgeben, ne? Also das war jetzt nur meine Meinung, das heißt nicht, dass sie realistisch ist.
Juve würde sich vielleicht eher wirklich noch dazu hinreißen zu lassen, wenn sie jetzt sagen, ja, Menu, keine Ahnung, Cancelo plus 50 Mille, das würden sie vielleicht noch machen, aber sie würden nicht, keine Ahnung, auf Dybala noch Geld draufpacken für Pogba, das glaube ich nicht.
Das würden sie nicht machen. Nein. Also wie gesagt, das war jetzt keine realistische Einschätzung, das war einfach nur meine Meinung, ob ich es machen würde oder nicht. So. Gut. Haben wir dann soweit alles?
So, unsere Partner noch und dann haben wir nach 2 Stunden den Podcast beendet.
Ey, Alter,
wir bedanken uns bei unseren Partnern, wie wir schon vorhin angesprochen haben, Juventus Club, DUC Vienna, dann bei unseren Premium-Partnern natürlich 90plus.de, unbedingt auf deren Homepage, wenn ihr Transfer-News haben wollt, immer wieder Neues um den italienischen Fußball, das betrifft zwar ganz Europa, aber natürlich Italien megamäßig am Start.
Ja, liebe Freunde, lasst euch das gesagt sein, die Serie A kommt da nicht zu kurz bei 90plus, also schaut es euch wirklich an. Okay, weiter im Programm.
Serie A aktuell unbedingt auf Instagram folgen, mega cool. Milan Total, Milan Total TV, da die große Milan-Seite, Italian Football Deutsch und Forza Milan Kompakt. Danke bei unseren Partnern, die uns die Treue schwören.
Genau. So sieht's aus. Und ja, die Saison ist damit zu Ende, liebe Freunde. Wir wurden schon gefragt, was wir in der Sommerpause machen werden. Haben wir schon im vergangenen Podcast kurz angedeutet. Ihr werdet weiterhin von uns versorgt. Wir wissen noch nicht, ob wir regelmäßig montags kommen, aber wir haben auf jeden Fall Transfer-Updates geplant. Mal das eine oder andere. Genau, Team der Saison wird auf jeden Fall noch, bekommt ihr vorgestellt von uns. Das ein oder andere Spielerporträt werden wir liefern und ja, also ihr werdet uns, denke ich mal, über den Sommer nicht vergessen, ne, René?
Das denke ich auch, ja. Ob es dann jede Woche ist, werden wir sehen, aber zumindest im 2-Wochen-Rhythmus, dass wir da am Start sind und euch ein bisschen versuchen. Darum ist ganz wichtig, dass ihr uns teilt, wenn unsere Community auch noch größer wird auf Instagram, dann könnten wir auch mal so kurz Videos machen. Wir brauchen einfach dann noch ein gewisses Wachstum, dass sich das auch zeitlich dann auch auszahlt, dass man da auch, dass man da auch dann mehr noch investieren. Ja. Also unterstützt uns da gerne, teilt unsere Beiträge. Ist einfach wichtig, dass wir da gemeinsam den italienischen Fußball einfach nach vorne bringen und da brauchen wir euch einfach dazu.
Genau, so sieht's aus. Das hast du sehr schön gesagt, werter Kollege. Und dann wollen wir den Podcast an dieser Stelle schließen. Wünschen euch noch eine wunderbare Post. Serie A Zeit. Und ja, wir sagen alla prossima, bis dann, ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.